Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Bis Mai 2021 war er Trainer bei Erzgebirge Aue in der zweiten Fußball-Bundesliga. Den SV Darmstadt 98 führte er von der dritten Liga direkt bis in die Fußball-Bundesliga, schaffte dort 2016 auch noch den Klassenerhalt mit den Lilien. Einem kurzen Intermezzo bei Augsburg, ebenfalls im Fußball-Oberhaus, folgte die Rückkehr nach Darmstadt. Ganz herzlich willkommen an den Fußballlehrer Dirk Schuster. Hallo Dirk.
Hallo, servus.
Ja, insgesamt gut 5 Jahre Südhessen, Darmstadt 98. Was ist das Wichtigste, was du als Trainer aus deiner Darmstadtzeit mitgenommen hast?
Ja, erstmal, dass man immer wieder gern dahin gehen kann, weil man da, glaube ich, viele Spuren hinterlassen hat. Auf der anderen Seite auch wertvolle Erfahrungen gesammelt hat, eine unheimlich erfolgreiche Zeit erlebt hat, nachdem der Anfang sehr holprig war. Also ich habe die Darmstädter damals übernommen in der Winterpause auf dem Abstiegsplatz, haben versucht, die Klasse zu erhalten, haben uns dann ein Endspiel erarbeitet am letzten Spieltag gegen die ebenfalls gefährdeten Stuttgarter Kickers, die damals mein vorheriger Verein war, mit denen ich in die Saison gestartet bin als Aufsteiger. Und wir dann so einen Showdown hatten in Darmstadt im Böllenfalltor und wir einen Sieg brauchten und alles andere nur den Kickers weitergeholfen hat. Und wir lagen bis zur, glaube ich, 80. Minute 1-0 hinten, haben Ausgleich gemacht, haben dann massiv auf das zweite Tor gespielt und haben es aber nicht gemacht, hatten noch Lattentreffer und alles Mögliche. Aber das Spiel war so ein bisschen ein Spiegelbild der gesamten Saison. Nicht nur von der zweiten Halbserie, sondern auch von der Hinrunde, wo man etliche Punkte hat liegen lassen. Aber ich denke, es war oder wäre vielleicht auch nicht so verdient gewesen, da die Klasse zu halten. Und wir sind abgestiegen in die vierte Liga. War damals ein riesiges Tränenmeer. Alle waren irgendwo auch geschockt, traurig. Wir wussten eigentlich, wie es weitergeht. Und wir hatten aber 3 Tage später noch das Hessen-Pokalspiel. Und das Finale in Offenbach gegen Wien Wiesbaden. Und ja, die Jungs haben sich überhaupt nicht gut gefühlt, wir uns als Trainerteam auch nicht. Und so haben wir uns dann erst verabredet am Vorabend, vor diesem Hessen-Pokal-Endspiel die erste Trainingseinheit wieder zu machen, am Abend zur Spielzeit. Und da habe ich gedacht, das sieht aber richtig scheiße aus. Also die Jungs, die haben sich sehr schlecht bewegt und sah aus, als ob sie alle Skistiefel getragen hätten. Sodass uns vor dem nächsten Tag so ein bisschen Angst und Bange geworden ist. Wir dann nach Wiesbaden gefahren sind und ja auch ein paar Dinge der Mannschaft mit auf den Weg gegeben haben, unabhängig vom Denken der Konsequenz hinten raus, was passiert ist, was passieren kann, sondern einfach nur noch mal füreinander in dem letzten Spiel in dieser Konstellation miteinander. Diese Mannschaft zum damaligen Zeitpunkt war Ausgangspunkt, dass sie nie wieder in dieser Form zusammenspielen kann. Aber wir hatten ein relativ gutes halbes Jahr miteinander, wo wir uns auch immer wieder die Chance erarbeitet hatten, ranzuschnuppern, noch die Möglichkeit zu haben, Erfolg zu haben, den Klassenerhalt in der dritten Liga zu sichern. Und ja, nach schwierigen 15 Minuten zu Spielbeginn haben wir uns dann gesteigert, waren dann auch die bessere Mannschaft und haben dieses Spiel 4-0 gewonnen. Das Ergebnis war auch nicht so wichtig. Ich glaube, ein Ereignis im Vorfeld, vor dem Spiel, war bedeutend wichtiger für uns. Nämlich, dass wir schon bei Ankunft im Stadion, beim Betrachten des Platzes, 1:20 vor Spielbeginn, 1,5 Stunden vor Spielbeginn, wo wir auf das Spielfeld gekommen sind, da war der Darmstädter Block schon rappelvoll. Und die Fans haben uns gefeiert, gesungen, nur ein Jahr, dann sind wir wieder da. Und das gab nochmal so Gänsehaut, glaube ich, für jeden. Sodass wir mit der Ansprache gemeinsam nochmal alles rauszufeuern und in dieser Konstellation auch miteinander zu arbeiten und nochmal jeder, bevor er in den wohlverdienten Urlaub oder auch nicht wohlverdient, abreißt und man sich gegenseitig verabschiedet, vielleicht auch sehr selten wieder sieht, nochmal diese 90 Minuten volles Rohr abzureißen. Und das war so ein bisschen Schlüsselmoment, dieser Sieg im Hessen-Pokal, auch wie die Fans mit uns umgegangen sind. Also überhaupt gar kein böser Zungenschlag dabei, sondern die haben uns fantastisch 90 Minuten unterstützt Und wir sind dann alle etwas traurig, trotz des Pokalsieges, gern nach Hause gefahren. Und in der Pressekonferenz wurde ich gefragt, ob ich das gern tauschen würde mit irgendwas. Und ich sage, ja, den Hessen-Pokal können Sie sofort haben, wenn wir den Klassenerhalt, wenn wir nächstes Jahr auch in der dritten Liga spielen dürfen. Und wie das Schicksal so wollte, Offenbach, wo wir dann den ersten Triumph nach dem Abstieg oder den ersten Erfolg nach dem Abstieg erreicht hatten, bekam die Lizenz nicht, wir durften weiterspielen. Wir hatten gewisse Stimmen im Vorfeld schon gehört vom DFB aus Frankfurt, die gesagt haben, es sind zwei Mannschaften ein bisschen wackelig mit der Lizenz unterwegs. Sodass wir unseren Spielern telefonisch dann gesagt haben, bitte unterschreibt nirgendwo anders. Es kann passieren, dass wir doch noch in der dritten Liga bleiben. Was dann auch passiert ist. Und das hat so eine Initialzündung gegeben, dass kein Spieler und wir als Trainer natürlich überhaupt nicht nochmal in so eine Situation kommen wollten und alles dafür tun wollten, so eine Situation zu vermeiden, dass man immer einen Rucksack hinten drauf hat, dass man immer hinterherrennen muss nach der Musik und dass man vielleicht Versäumtes am Anfang der Saison nie mehr aufholen kann. Und dementsprechend war die Vorbereitung, sodass mein Co-Trainer, der Sascha Franz, damals gesagt hat, du, ich habe das Gefühl, irgendwas stimmt mit der Mannschaft. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie was ganz Spezielles, was Besonderes wollen. Das war beim Waldlauf. Ja, wie meinst du das? In jeder Saison gibt es immer irgendwo einen Ausreißer nach oben und einen Ausreißer nach unten. Und ich hatte schon mal das in Siegen, sagt er zu mir. Ich sage, ja, wie hat sich das geäußert? Ja, uns hatte keiner auf Rechnung. Wir hatten das Ziel Klassenerhalt und wir sind dann aufgestiegen. Er sagt, es gibt so gewisse Parallelen in den ersten Trainingstagen hier mit unserer Mannschaft und mit damals mit Siegen. Also ich muss mich schon ein bisschen irren, wenn wir nicht eine gute Rolle spielen. Ich sage, ja, dein Wort in Gottes Gehör. Und ja, und vom ersten Spieltag an war es drei Spieltage ein bisschen holprig und dann kam eine Explosion bei Dominik Strohengel in Unterhaching. Bis da nichts getroffen am Tag. Vor dem Spiel kam er noch, ein Trainer ist vielleicht besser, wenn dann jemand anders spielt. Ich treffe momentan nichts und mir fehlt ein bisschen das Glück. Und Sascha und ich, wir saßen drin, haben gesagt, bist du bescheuert oder was? Wir haben dich geholt, nicht, dass wir dich auf die Bank setzen, aber wenn du 7, 8 Spiele nichts triffst, du spielst von Anfang an, du wirst treffen. Und in dem Spiel hat er 3 Buden gemacht, wir haben das Spiel 4-2 gewonnen und von da an ging es steil nach oben. Und wir haben uns oben in der Spitzengruppe dann ein bisschen etabliert. Haben dann eine sehr konstante Runde gespielt, auch wenig Verletzungsausfälle gehabt, sodass wir dann uns in die Relegation gegen den drittletzten der zweiten Liga, gegen Arminia Bielefeld, gehangelt haben. Ja, und was dann passiert ist, wissen Sie alle selber.
Ja, zwei interessante Nachfragen an der Stelle, wie ich finde. Zum einen, was hast du in der Zeit empfunden zwischen jetzt steht der Abstieg fest bis zum Pokalspiel, als eben noch nicht klar war, dass Kickers Offenbach die Lizenz nicht bekommen und ihr in der dritten Liga bleibt. Was waren da deine Gedanken in diesen 2 Tagen?
Sehr viel Traurigkeit dabei, dass man die Aufgabe, die einem übertragen wurde, dass man die nicht geschafft hat, dass man diese nicht lösen konnte. Wir waren immer wieder Oberkante, Unterlippe, Wasser stand uns da ziemlich weit, dass wir immer am Absaufen waren. Wir haben uns immer wieder die Chance erarbeitet. Das war damals beim Spiel in Offenbach. Wenn wir verloren hätten, wären wir weg gewesen. Wir gewinnen da 2-0. Dann mussten wir nach Erfurt. Alois Schwarz war damals Trainer von Rot-Weiß Erfurt. Die haben uns einen riesen Kampf geliefert. Wir waren 2-0 vorne. Wir mussten unbedingt gewinnen, um wieder in der Chance zu sein für das Endspiel gegen die Stuttgarter Kickers. Wir waren 2-0 vorne. Erfurt alles reingehauen, machen 2-2. Wir gewinnen das Spiel, glaube ich, 3-2. Wieder in der Chance gewesen. Und das hat unheimlich viel Energie gekostet. Das hat jeden an die Grenze auch irgendwo gebracht. Und wir haben uns dann auch sehr akribisch, sehr genau auf das letzte Spiel vorbereitet. Und haben es nicht geschafft. Und da war man, ich persönlich, sehr traurig und war auch ein bisschen niedergeschlagen und konnte mir das aber nicht so anmerken lassen, weil wir natürlich auch den Jungs für die Aufgabe im Hessen-Pokalfinale noch positive Grundstimmung vermitteln wollten und auch mussten. Wenn da alles ins Tal der Tränen geht und wenn wir uns als Trainer hängen lassen und wenn wir sagen, oh, wir arm und wir haben es nicht geschafft und bitte bedauert uns doch alle und schenkt uns alle ganz viel Mitleid. Nee, das wollten wir nicht. Es waren alle am Boden zerstört. Und dann die Jungs wieder ein bisschen aufzubauen. auch ja, vielleicht die richtigen Entscheidungen zu treffen, dass man gar nicht mehr groß trainiert bis zu dem Spiel. Ein Abschlusstraining macht, vielleicht nochmal versucht, ein, zwei Impulse zu setzen, den Rest mit der Ansprache macht und dann einfach ja auch hofft, dass es die richtigen Entscheidungen waren. Und die waren es Gott sei Dank. Und
hast du da auch mal gezweifelt in dieser Phase, in diesen zwei Tagen, an dir, an deiner Arbeit?
Nee, an der Arbeit nicht gezweifelt, aber versucht direkt zu analysieren, warum es halt nicht funktioniert hat. Warum dieser Fokus auf dem letzten Spiel, den wir dann nur noch für die 90 Minuten hatten zum Abschluss der Saison. Warum wir da nicht in der Lage waren, die Stuttgarter Kickers zu schlagen. Klar, für sie war es auch ein Endspiel. Die durften nicht verlieren, dann wäre sie abgestiegen. Und die haben auch alles in die Waagschale geworfen. Es war kein Gegner, für den es um nichts mehr ging, sondern entweder saufen wir ab oder die, war die Devise für dieses Spiel. Ja, und ich sage immer, es gibt irgendeinen, der oben so ein bisschen zuguckt. Und wir hatten es, wenn man die gesamte Saison betrachtet, mit der Hinrunde, wo wir natürlich auch, oder wo ich Spiele von Darmstadt gesehen habe, weil ich natürlich bis November auch noch Trainer bei den Kickers war und öfters auch mal eine Spielbeobachtung in Darmstadt gemacht habe. Beide Mannschaften standen zu Recht da. Und es kam nicht von ungefähr, dass beide Mannschaften da so ein Abstiegsendspiel haben. Und es war, glaube ich, von der Taktik her richtig, nicht von der ersten Minute an in diesem Spiel alles nach vorn zu schmeißen, Hurra-Fußball zu spielen. Wir sind dann nach, nach Standardsituation oder Einwurf sind wir mit 1-0 Rückstand gegangen, haben aber die Ruhe behalten, haben weiter versucht, kontrolliert auch sauber nach vorne zu spielen mit einem gewissen vertretbaren Risiko, was natürlich dann in der zweiten Halbzeit von Minute zu Minute immer höher wurde, dass wir dann auch versucht haben umzusetzen. Und wir haben Ausgleich gemacht. Wir haben die Chancen gehabt zum Sieg, aber warum das an diesem Tag nicht funktionierte, warum der Ball dann an die Querlatte ging und nicht rein, warum verschiedene gute Situationen nicht genutzt wurden, das muss, glaube ich, eine höhere Instanz beantworten. Da steht man nicht selber auf dem Platz und manchmal haben die Spieler auch keine Erklärung dafür. So, und Zweifel an der Arbeit, nein, aber natürlich auch sofort die Gedankengänge, ja, was hätte man besser machen können? Also sich selber zu reflektieren. Wo war vielleicht der eigene Ansatz nicht der richtige? Wo hat man vielleicht ja auch Fehlentscheidungen getroffen? In der Taktik, in der positionellen Aufstellungen, in den Wechseln, die dann im Spiel vonstatten gegangen sind. Und da haben wir uns natürlich selber hinterfragt. Da, glaube ich, ist auch ein, zwei Thesen, die sind dann von uns selber aufgestellt worden, die sich aber dann relativ schnell erledigt hatten, weil wir dann auch den Fokus auf das Spiel in Offenbach gegen Wien Wiesbaden hatten.
Was stand auf der Liste, auf der du dann kurzzeitig gedacht hast, ja, hätten wir das und das doch anders machen sollen?
Ja, da standen erstmal grundsätzliche Fragen drauf bei uns. Was grundsätzlich auch zu hinterfragen ist, Aufstellung. War System das Richtige? Ja, kann man vielleicht Spieler auf andere Positionen einsetzen? Hätte man eine Systemumstellung machen müssen zur Halbzeit? Ich kriege es jetzt nicht mehr so hundertprozentig zusammen, weil wir natürlich, ich denke, einiges richtig gemacht haben und im Nachhinein auch immer leicht festzustellen ist, was man vielleicht falsch gemacht hat. Es lief nicht alles optimal, nicht alles hundertprozentig, sonst hätten wir dieses Spiel gewonnen. Und Fehler macht man als Mensch, als Trainer, als Spieler, macht man als Vereinspräsident, macht man als Schiedsrichter. Daraus die richtigen Lehren zu ziehen, vielleicht beim nächsten Mal noch genauer hinzuschauen, vielleicht noch ein bisschen mehr auf den Bauch auch zu hören, weil das Bauchgefühl spielt auch eine große Rolle bei solchen Situationen. Da kann man innerhalb der kürzester Zeit nicht immer alles hundertprozentig analytisch beurteilen. Und da waren einige Dinge, die wir diskutiert haben im Trainerteam, wo man aber gesagt hätte, ja, wenn man so gemacht hätte, wer sagt es denn, dass es auch besser gewesen wäre?
Das ist das Entscheidende, ne? Also ich kenne das auch. Also wir Trainer, wir reflektieren alles, fragen erstmal, was haben wir falsch gemacht, was hätte ich anders machen können, genau das, was du gerade beschrieben hast. Aber da ist ja schon mal der erste Tipp für alle Amateurtrainer dabei, den ich richtig gut finde, nämlich aufs Bauchgefühl hören. Weil das Bauchgefühl, das sagt im Endeffekt ja auch was aus, weil wir so viele Jahre als Trainer Erfahrung haben und sich das ja dann eben im Bauch irgendwie so als Gefühl verfestigt. Also ist das ja schon irgendwie so ein Erfahrungswert, dieses sogenannte Bauchgefühl. Also mehr darauf zu hören, ist schon mal ein guter Tipp. Und einen zweiten Tipp hätte ich gerne von dir an der Stelle, wenn du sagst, dein Co-Trainer hatte nach der Saison dann in der neuen Spielzeit diesen besonderen Spirit gespürt wie einst in Siegen. Kannst du das irgendwie in Worte fassen? Weil vielleicht hat es der Bezirksliga-Trainer ja auch. Der merkt, hier passiert jetzt das und das mit meiner Mannschaft. Ich kann vielleicht was ganz Großartiges mit denen erreichen. Gibt's da so ein, zwei Indizien, an die du dich noch erinnerst, die die Mannschaft in ja so außergewöhnlich haben sein lassen und eben zu dem Urteil kommen lassen, das dein Co-Trainer gesagt hat?
Mehr komme ich gleich dazu. Ich will bloß davor noch was sagen, Bauchgefühl und so weiter. Und wenn was nicht funktioniert, man neigt ja leicht dazu, vielleicht die Fehler und die Schuld bei anderen zu suchen. Weil du gerade gesagt hast, Trainerkollegen vielleicht auch aus unteren Klassen. Ich bin in der Vergangenheit sehr oft ganz gut damit gefahren, erstmal die eigene Nase sich zu packen. Erstmal selber bei sich anzufangen. Was hast du vielleicht heute verkehrt gemacht? Im Vorfeld vom Spiel, in der Ansprache, in der taktischen Ausrichtung, in der Aufstellung. Dann vielleicht selbstkritisch auch zu sagen, hätte ein Spieler vielleicht auf einer anderen Position ein höheres Leistungsniveau erreicht. Und mit dem Schiedsrichter brauchen wir gar nicht erst anfangen. Der wird seine Entscheidung nicht zurücknehmen. Man kann über verschiedene Entscheidungen diskutieren. Aber es ist immer der falsche Ansatz, beim Schiedsrichter die Schuld zu suchen oder die Fehler anfangen zu suchen. Sondern ich denke, wir sind alle gut beraten, bei uns selber erstmal vor der Tür zu kehren, um dann daraus auch die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Teil der Frage. Ja, da gibt es Situationen, gab es, an die ich mich auch noch sehr gut erinnere. Wir haben einen sogenannten Schweinelauf bei uns immer gehabt. Also das heißt, im Wald eine festgesteckte Runde, die musste jeder laufen. Ich glaube, dreimal und so schnell wie möglich. Und im Vorfeld dieser Übung, 2-3 Tage vorher, gibt es halt eine Situation, wo wir sagen, diese Runde wird zweimal gelaufen, so schnell wie möglich. Und es kommen alle zusammen ins Ziel. Und bei vorhergehenden Stationen in Stuttgart habe ich das auch schon mal gemacht. Da kamen die ersten, was weiß ich, nach 30 Minuten ins Ziel gehechelt. Ja, und der letzte nach 45 Minuten. Da habe ich gedacht, ja, aber Ziel und Thema total verfehlt. Und es hieß, alle zusammen. Und dann muss man den letzten auch mitnehmen. Nur das zeichnet eine Mannschaft aus. Und das haben die Jungs damals, die haben sich gegenseitig gepusht, die haben sich in den Arsch getreten, die haben sich angefeuert. Sie kamen dann alle ins Ziel und das in einer neuen Bestzeit. Und dasselbe Ding dann mit den drei Runden, jeder für sich, hatten wir vom Vorjahr oder vom Winter vorher, hatten wir die Vergleichszeit. Und die Spieler hatten natürlich in der Sommerpause auch die Aufgabe, an ihrer Fitness ein bisschen zu arbeiten, Fitness erhaltend, auch Übungen und Läufe zu machen. Und dann haben wir die Zeiten miteinander verglichen und haben gesagt, oh, die sind aber alle Minimum 30, 40, 50, manche sogar 1,5 Minuten schneller als in der Winterpause. Da sagte der Sascha dann zu mir, ich glaube, die haben was Besonderes vor. Aber wenn wir irgendwelche Strecken vorgegeben haben, die sie in einer gewissen Zeit laufen mussten, die haben es immer schneller gemacht. Also die haben nie irgendwie gesagt, ja, wir brauchen für den Wendelauf, was weiß ich, nur 90 Sekunden, lass uns ein bisschen langsamer angehen und die sind voll das Rohr marschiert und haben das dann meinetwegen aber alle in 80, 85 gemacht, sodass sie immer, auf Deutsch hätte man gesagt, die Norm versaut hätten für alle anderen. Und das war so ein bisschen, wo ich sage, also die Jungs haben was vor, die wollen das nie wieder erleben, in der Situation, in der sie noch vor ein paar Wochen gesteckt haben. Ja, und vielleicht kann man das auch für sich ein bisschen nutzen, dass man weiter diese gute Stimmung, diese Mentalität, die sie dann auch gezeigt hat, wenn man die über die Saison über mitnimmt und dass man dann in dieser Richtung ja vielleicht auch ein sehr gutes Ergebnis tabellarisch hinkriegt, was besser ist, als einfach nur den Klassenerhalt zu schaffen, weil das war das einzige Ziel für uns, die dritte Liga zu halten für Darmstadt 98 und dass man vielleicht ambitioniertere Tabellenplätze erreichen kann. Ja, im Mittelfeld der Tabelle rauskommen, wäre damals für uns schon ein Riesending gewesen.
Ja, eine Frage, die ich auch jedem Fußballlehrer stelle, die passt natürlich jetzt an der Stelle, nämlich, was ist die härteste Trainingsübung, die du in deinem Repertoire hast? Und du hast den Schweinelauf schon angedeutet, deshalb würde mich interessieren. Hast du da ein, zwei Details noch dazu, zur Strecke, zur Dauer, zur Intensität? Wie sah dieser Schweinelauf genau aus bei dir?
Ja, das ist eine Strecke, die gut zwei Kilometer im Wald damals war, in Darmstadt. Ging ein bisschen hoch, ging ein bisschen runter und man hatte die Aufgabe, diese Runde, ich glaube, 4 oder 5 Mal zu laufen, sodass man bei knapp 10 Kilometern rauskommt. Und man bekam für diese Runde immer verschiedene Zeitintervalle vorgegeben. Also man hatte, die erste Runde war relativ human, dass man diese 2 Kilometer, müsste es lügen, aber vielleicht in 8,5, 9 Minuten laufen muss. Die zweite Runde war schnell und die mussten immer zum gewissen Zeitfenster mussten sie immer da sein, bei uns bei den Trainern vorbei. Und da man natürlich auch seine Pappenheimer kennt, haben wir natürlich an verschiedenen Streckenposten auch Trainer, Torwart, Trainer, die Torhüter mussten auch mitmachen, überhingestellt, dass keiner irgendwo eine komische Idee hat, vielleicht mal eine Abkürzung zu fahren oder vielleicht sich einfach mal in den Baum zu stellen und warten, bis die Jungs zur zweiten Runde oder zur dritten Runde wieder vorbeikommen, sondern da wurde schön abgekreuzt und abgestrichen, wer dann beim Trainer vorbeikam, zum richtigen Zeitfenster. Und ja, und das war eine brutale Wegstrecke, weil es halt auch bergig war, weil natürlich auch Zeiten sehr anspruchsvoll waren. Und diesen sogenannten Schweinelauf haben alle bewältigt, sogar die Torhüter teilweise im vorderen Mittelfeld der Spieler. Und das hat uns schon sehr optimistisch gestimmt, dass sie alle im Urlaub was getan haben, dass sie alle auch bereit sind, an die Kotzgrenze zu gehen, auf Deutsch gesagt. Und einmal in der Vorbereitung auch so einen Lauf, der da einzig und allein der Willensschulung dargestellt ist, mitzugehen und das auch richtig bis an die Grenze zu machen. Weil was anderes ist, hat dieser Lauf nicht, sondern einfach mal zu zeigen, wer ist willens, auch über die Grenze hinweg, bis an die Leistungsgrenze und vielleicht noch zwei Schritte mehr zu machen. Und das haben sie alle richtig gut gemacht. Und da haben wir da schon gesehen, ja, die Truppe hat was vor.
Die Übung hast du bis zuletzt gemacht, also in Aue auch noch?
Nee, in Aue haben wir das nicht mehr gemacht. Wir haben dann diese ganze Geschichte ein bisschen umgestellt gehabt. Wir haben dann auch so eine Art Triathlon gemacht. Das ist auch nicht gerade angenehm gewesen. In Augsburg sind wir dazu nach Landsberg, von Augsburg nach Landsberg gefahren, in ein Schwimmbad. Haben wir Mannschaften eingeteilt, die, glaube ich, aus 6, 7 Spielern bestanden. Die mussten alle ins Schwimmbecken und danach mussten sie aufs Fahrrad, mussten sich selber eine Route festlegen, wie sie an einem gewissen Standort in Augsburg ankommen. Und dieser Standort war nochmal gut 10 Kilometer vom Stadion entfernt und dort war das Ziel. Und das ist auch eine richtig gute Geschichte gewesen. Im Ziel haben wir dann einen Grill aufgebaut, haben dann für die Jungs gegrillt, auch eine Willensgeschichte. Und dann kommen halt die wunderbarsten Dinge zustande, wie Dong Won Chi in seiner Mannschaft. Die konnten sich im Prinzip einteilen, wie jeder diese 500 Meter schwimmen muss, also diese 10, 50 Meter Bahn. Ja, und hatten dann die 4 Mannschaften. Musste dann, jede Mannschaft hatte eine eigene Bahn, jeder Trainer hatte eine eigene Mannschaft, wo dann nur abgekreuzt wurde, wer diese Bahn gemacht hat. Und dann haben wir irgendwann ein Signal gegeben und springen alle ins Wasser. Und Dong Won Chi hängt dann so am Seil außen dran und sagt, der für ihn zuständig war, der Trainer, Chi, du musst schwimmen. Du musst schwimmen. Sagt er, ich kann nicht schwimmen. Und da hat er gesagt, wieso springst du dann ins tiefe Wasser? Sagt, Trainer hat gesagt. Das ist so eine Episode, die man dann hat, wo man sagt, dass die Jungs dann auch willens waren, alles zu geben. Und dann mussten halt diese anderen 6 Spieler von Chi diese Bahn mitschwimmen. Und ja, dann erlebt man die tollsten Sachen, wer welche Route aussucht, ob sie einen kurzen Weg genommen haben, der ging aber über einen steilen Berg oben, oder ob sie ein bisschen außenrum gefahren sind bis zum Treffpunkt. Dann kamen sie dann, ich sag mal, rein und die Zeit vom Letzten wurde immer gewertet. Also war es auch ein bisschen eine teambildende Maßnahme, dass sie alle ins Ziel kommen müssen, dass sie einen mitnehmen müssen, und wenn er mal nicht mehr kann. Und ja, das haben alle geschafft. Und dasselbe haben wir dann nochmal auch in Darmstadt bei der zweiten Amtszeit gemacht. Und das war ein Trainingslager. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass Terence Boyd, der eigentlich nie um einen Spruch verlegen ist, der auch immer die Klappe vorne weg hat, wenn es ums Labern geht, wo man mal gesagt hat, wenn er irgendwann mal im hohen Alter hoffentlich stirbt, muss man die Gosch extra totschlagen. Und der kam nach diesem Triathlon ins Ziel und sagt, Trainer, das erste Mal, dass ich nichts mehr zu sagen habe. Ich bin mausetot, ich kann nichts mehr sagen, lasst mich alle in Ruhe, ich will einfach nur meine Ruhe haben. Ja, und das sind dann so Zeichen, wo man sieht, dass die Jungs bereit sind, an die Grenze zu gehen, alles investieren, und das wollten wir natürlich dann auch in den Spielen sehen und haben.
Haben bei Xi die anderen Spieler ihn dann abgeschleppt, so DLRG-mäßig, so irgendwie an, am Oberkörper gepackt und mitgeschleift? Oder sind die dann jeweils die jeder 50 Meter mehr geschwommen? Oder was war da so die Herangehensweise? Letzteres, ja?
Letzteres, die mussten mitschwimmen, ja. Also sie hatten einen sehr guten Schwimmer dabei, ich weiß nicht mehr, was war. Der hat dann, glaube ich, vom Xi noch 150, 200 Meter mit abgerissen. Manche, die konnten nur Brust, die haben 50 Meter oder 100 Meter mit übernommen, sodass er auch auf seine Wegstrecke kam, die alle erreichen mussten. Also Xi konnte dann das Wasser wieder verlassen.
Aber trotzdem cool, dass er einfach reinspringt, weil ja, Trainer sagt, super. Spring rein, okay, ich spring rein. Also genau so Jungs braucht man ja in der Mannschaft, ja, geil. Ja. Ja. Und die zweite Nachfrage, die Adaption für den Bezirksliga-Trainer wäre dann also, wenn du vom Triathlon sprichst, eher der Biathlon, oder? Irgendwo von der Mittellinie zum Tor laufen, da ein Bier trinken und wieder zurück zur Mittellinie laufen, oder?
Nein, eher weniger. Ich glaube, dass solche Sachen so einen Mannschaftsbilden, teambildenden Charakter eher haben als die reine trainingsphysiologische Auswirkung auf den Körper, sondern es sind mehr so Aha-Effekte, wo man Dinge mitnimmt. Mein Mitspieler, der braucht meine Hilfe. Oder ich kann mich auf den verlassen. Ich fühle mich gerade scheiße. Ich war gerade im Wald, musste vielleicht mich kurz übergeben. Aber sie haben alle gewartet und sie nehmen mich mit. Sie lassen mich nicht zurück. Also solche Aha-Infekte spielen da eine bedeutend größere Rolle als die reine Leistung, die da abgerufen wird. Das ist natürlich auch für die Jungs, wenn sie es geschafft haben, ein Riesenmoment, dass sie gesagt haben, oh, ich hatte vor diesem Triathlon, hätte ich nie gedacht, dass ich da durchkomme. Also mit 500 Meter schwimmen, dann mit 40 Kilometer Fahrrad fahren und zum Schluss mal nochmal 10 Kilometer laufen. Ich spreche zusammen, aber ich habe es geschafft. Und da sind sie dann auch mächtig stolz. Und die hatten an diesem Abend und den nächsten 2-3 Tage noch so viel zu erzählen und haben gar nicht gedacht, aufs Handy zu schauen, sondern die haben dieses Erlebnis, dieses Ereignis für sich dann auch nochmal in der Gruppe ausgewertet, für sich selber reflektiert. Und da sind dann eigentlich bedeutend bessere Momente, als dass man sagt, oh, man hat was für die Kondition getan. Sind dann solche Momente, wo ich sage, die haben bedeutend mehr gebracht, als wenn jeder dann irgendwo in der Lobby rumsitzt und auf sein Handy starrt und vielleicht irgendwelche Programme aufmacht oder Spiele spielt, sondern dass dann welche zusammengesessen haben, oh, ich habe mich heute beim Fahrradfahren, da habe ich schon gedacht, mir fliegen die Oberschenkel weg und wie sollte ich dann noch laufen? Und ja, und das waren dann diese Gespräche, die dann en masse aufgetreten sind. Und das hat dann die Truppe auch zusammengeschweißt.
Könntest du das mit deiner nächsten Trainerstation auch machen, weil die Generationen sich ja verändert haben? Das heißt, die Generation Y, Generation Y, ja, die fragen ja dann an so einer Stelle, ja, why, warum soll ich das machen? Also kann man das auch heute noch genauso machen, wie man das, wie du es jetzt beschrieben hast, wie man es vielleicht vor 7, 8 Jahren, vor 10 Jahren oder in deiner Zeit als Fußballprofi gemacht hat? Oder muss man sich da auch anpassen an die Generation als Trainer?
Ja, man muss sich schon ein bisschen anpassen, wobei ich denke, dass solche Teambuilding-Maßnahmen speziell im Trainingslager auch ganz gern mal umgesetzt werden und ganz gern mal gemacht werden. Ich glaube, dass man es in verschiedenerlei Hinsicht machen kann, ob das über ein Rafting ist oder über einen Sprung von einer Klippe ins Wasser. Aber ich denke, da gibt es immer verschiedene Charaktere, die Höhenangst haben, die sich verschiedene Dinge auch nicht zutrauen. Wir haben das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass wir das nie angekündigt haben, sondern wir haben dann gesagt, ja, wir fahren heute mal zum Training woanders hin. Wurde vielleicht der Hinweis am Vorabend gegeben, esst nicht so viel Frühstück, und weil es dann schon über mehrere Stunden so eine Belastung ist, sondern nur kurz anreißendes Frühstück. Ja, aber dass wir das direkt schon aufgeschildert haben oder aufgedröselt haben, was wir machen, das haben sie dann immer erst am Ort, wenn es losging, gesagt. Und dann ist die Fragerei gar nicht mehr so groß. Ja, warum machen wir denn das? Und sagen wir, die kritischen Aspekte, die dann vielleicht kommen, da habe ich keinen Bock drauf. Hey, was soll denn der Blödsinn? Sondern die sind dann alle schon so mit Gedanken, ja, was haben wir denn jetzt vor? Wir sollen jetzt schwimmen und dann müssen wir uns fix umziehen, aufs Fahrrad drauf, wir müssen uns selber eine Route suchen. Wie machen wir das am besten? Wir müssen dann schon eine Gruppenarbeit machen. Wie könnte das aussehen? Weil sie dürfen ja keine Schnellstraßen, keine Autobahn mit den Fahrrädern benutzen. Und da sind sie dann schon so vertieft gewesen und so in der Materie drin gewesen, dass sie gar keinen großen Gedanken sich mehr gemacht haben. Warum? Sondern wie kriegen wir es gemeinsam am besten gebucht? Weil die Aufgabe war, der Letzte, der ins Ziel kommt, bestimmt die Zeit.
So als gemeinsames Abenteuer, als gemeinsames Erlebnis, genau. Irgendwas zusammen zu erreichen. Wenn du eben auch über die Tage sprichst, die ja auch sehr schlimm, sehr traurig waren für dich nach dem sportlichen Abstieg, dann ja möchte ich dich mit einem Zitat konfrontieren. Henry Ford hat das mal gesagt: Misserfolg ist lediglich eine Gelegenheit, mit neuen Ansichten noch einmal anzufangen. Hast du das dann auch gemacht? Hast du dann neue Ansichten dir angeeignet?
Ja, wir haben versucht, neue Dinge auch in den Verein, in die Mannschaft zu implementieren. Weil ich denke, dass wir in der Winterpause kein großes Plus hatten, was uns transfermäßig verstärkt hatte, sondern wir haben gesehen, wo die Probleme in der Mannschaft lagen, wo wir kadermäßig aufrüsten mussten und wo wir was verbessern mussten. Da haben wir natürlich dann auch versucht, die richtigen Stellschrauben zu drehen. Wo können wir bei uns selber ansetzen? Was kann man im Umfeld, in der Infrastruktur verbessern? Jeder weiß, dass damals in Darmstadt die Bedingungen zum Trainieren nicht die besten waren. Wir haben teilweise in dieser Frühjahrssaison trainiert auf dem Platz, den hätten, glaube ich, Autofahrer mit Porsche-Fahrern nicht mal zum Parkplatz, nicht mal als Parkplatz genutzt, sondern das war schon teilweise grenzwertig, sodass wir natürlich dann auch so ein bisschen angefordert haben, dass sich die Trainingsbedingungen verbessern, dass wir von den Kabinen zumindest immer warmes Wasser haben wollten, was damals ja auch so ein Aspekt war, dass es manchmal nur kalt rauskam. Das hat sich aber nicht grundlegend gebessert gehabt. Aber dass wir natürlich auch bei uns angefangen haben, wie können wir Mitspielern vielleicht unseren Stil ein bisschen verändern. Wir haben gesagt, wir brauchen definitiv mehr Tempo. Und dann haben wir Spieler dazu geholt, die mehr Tempo. Wir brauchen vorne einen richtigen Torjäger. Wir hatten damals mit Zimmermann aus den USA, mit Zulinski, Stürmer, die liebe gute Kerle waren, aber die Liga nicht zerbombt haben. Dass wir uns entschieden haben, lass uns was anders machen. Lass uns vorne einen wuchtigen Stoßstürmer reinstellen. Lass uns schnell über Außen spielen, Stoßstürmer füttern. Ja, kam dann zwangsläufig Heller, kam aus Trapez zur dritten Liga. Dann kam Dominik Strohengel. Wir konnten Aytaç Sude halten, der ein Garant hinten war. Und so haben wir uns peu à peu natürlich auch in der Mannschaft qualitativ verstärkt. Und da hat Henry Ford auch, glaube ich, das Richtige gesagt. Jede Niederlage ist auch irgendwo eine Chance, etwas besser zu machen und wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Und das haben wir versucht von der organisatorischen Seite, vom Input, den wir der Mannschaft geben wollten, von der Kaderstärke, von der Qualität der Mannschaft mitzugeben. Ja, wir haben versucht, die richtigen Trainingsinhalte zu vermitteln, die richtigen Taktiken, die flexibel damals schon aufgestellt werden sollten, hinzukriegen. Wir haben brutal offensiv gespielt, also viele Tore auch geschossen in der Saison. Da hat sich alles einiges gewandelt, sodass wir, glaube ich, einige Entscheidungen goldrichtig getroffen haben. Und was dann auch das Ergebnis war, wo wir letztendlich in der Tabelle gelandet sind. Und ich denke, dieser große Misserfolg war der erste Schritt in eine richtig gute Ära oder ein richtig gutes Zeitalter und einen richtig guten Abschnitt des Erfolges.